Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Auf den Diesel. Und hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 251. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel und grinst verschmitzt in die Kamera, weil er einen Diesel fährt.
Ja.
Und zum ersten Mal mehr bezahlen muss als wir glücklichen Benziner.
Ist es schon soweit?
Ja.
Ja, ich war seit Tagen nicht an der Tankstelle.
Da kommst du ja auch gar nicht so einfach hin, weil die Schlangen so lang sind.
Ja, immer noch.
Nee, weiß ich nicht, aber letzte Tage habe ich gesehen, dass da lange Schlangen standen, um noch günstigen Sprit abzubekommen. Nee, und heute am Mittwoch, habe ich 2,01 Euro Diesel, 1,93 Euro Benzin.
Wow. Ja, das war abzusehen.
Ja, mir war gar nicht so klar, dass so viel Öl über diesen Weg da geht, ne? Über die Straße von, wie spricht man das aus?
Hormuz.
Ja, entweder Hormuz oder Hormuz.
Also ist Arabisch, ne? Hormuz.
Mhm.
Ja, circa 30% des Weltverbrauchs an Öl und Flüssiggas laufen da durch. Das, was da durchläuft, wird aber hauptsächlich Richtung Asien abtransportiert.
China, ne? Ist, glaube ich,
Hauptabnehmer. Ja, China vor allem. Hm. Aber die Ölfirmen bzw. die Raffinerien, die sind natürlich so gierig, dass sie sofort die Preise aufschlagen.
Natürlich.
Um erstmal richtig Geld zu machen, bevor quasi der Ölpreis dann nachzieht. Und deswegen ist das schon so früh an den Tankstellen angekommen. Eigentlich ist das unbegründet.
Ja, noch.
Ja. Noch, ja.
Je nachdem, wie lange die da ihr Spielchen spielen.
Ja, Drecksäcke. Also das wird noch dauern.
Oh Gott, haben wir nicht letzte Woche noch darüber gescherzt, dass Trump, um von seinen Epstein-Files abzulenken, ein bisschen über Alien-Akten ins Spiel bringt und dann... jetzt hat er aber ganz, ganz massiv abgelenkt, sag ich mal.
Sehr, ja.
Sehr massiv abgelenkt.
Unglaublich. Und es gibt also mindestens 4 oder 5 Begründungen von Trump aus den letzten Tagen, warum er jetzt den Iran angreifen musste. Ich krieg sie gar nicht alle zusammen, aber unter anderem Regime Change, also die Regierung auswechseln, weil Israel angegriffen hat, müssen wir jetzt auch, weil sonst werden ja unsere Basen beschossen, etc., etc. Und also
mir war gar nicht bewusst, dass Israel mit den USA zusammen schon immer mit dem Iran im Clinch liegen. Oder sehr, sehr lange.
Also der Iran hat als Staatsdoktrin die Auslöschung von Israel.
Mhm.
Und die ganzen, ich nenne sie mal terroristischen Organisationen, rund um Israel, wie die Hisbollah, die Hamas im Gazastreifen etc. Das sind alles quasi Geldempfänger vom Iran.
Mhm.
Und klar, Israel ist umzingelt von Leuten, die Israel auslöschen wollen. Insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Und die Amerikaner sind eben quasi die Schutzmacht von Israel.
Mhm.
Und haben da auch schon immer mitgemischt.
Tja. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht.
Ja.
Ja. Also, wie der auch direkt sagt, das dauert so 3 bis 4 Wochen. Wo hat er den Kalender geguckt und hat so gesagt, so, bis da.
Oder? Man muss aber bei Trump tatsächlich befürchten, dass der irgendwann einfach Sieg deklariert und die Leute wieder abzieht.
Mhm.
Also der ist ja nicht da reingegangen, um die armen Iraner gegen das Regime zu verteidigen, beziehungsweise da jetzt die Demokratie einzuführen. In den USA schafft er gerade die Demokratie ab. Warum sollte der im Iran jetzt die Demokratie einführen? Also im schlimmsten Fall macht er das, also wie in Venezuela wird das nicht funktionieren. Mhm. Weil das ist ein viel größeres Land und es sind mehrere hunderttausend Leute neben der eigentlichen Armee unter Waffen, also diese Revolutionsgarden, die eigentlich den ganzen Staat irgendwie unter sich aufgeteilt haben, die lassen sich nicht so einfach ihre Pfründe nehmen. Mhm. Also hier ein bisschen rumbomben und dann die Staatsspitze irgendwie da rausholen, so wird man das nicht schaffen. Und das ist alles viel zu kompliziert für Donald Trump.
Ich habe letztens so einen fiesen, so einen hergeholten Vergleich gehört, dass damals, wenn das Stauffenberg-Attentat auf Hitler geklappt hätte, die Nazis ja auch nicht einfach aufgehört hätten.
Nee, eben.
Also ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber wer hätte Stauffenberg das da an der Stelle geschafft, wäre es ja auch nicht so einfach. Hätten ja nicht alle gesagt, ja gut, dann ist jetzt vorbei.
Ach ne, dann? Nee, das wird noch ein bisschen dauern. Und zu dem Thema habe ich übrigens auch meinen Hofnarren im Weißen Haus heute mitgebracht.
Den haben wir da auch. Hier, den haben wir da. Also.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Also ich habe es mal etwas verkürzt, paraphrasiert, was Trump gesagt hat. Ich glaube, vorgestern. Wir haben die Führung des Iran getötet. Die zweite und dritte Riege des Regimes, die wir stattdessen einsetzen wollten, stehen auch nicht zur Verfügung, weil wir die versehentlich auch getötet haben.
Ah ja, hat er versehentlich.
Ja, die haben ein bisschen zu viel Bomben abgeworfen, weil die wollten eigentlich irgendwie so ein paar Leute, die denen bekannt waren, einsetzen, wo jetzt der Khamenei zu Staub gebombt wurde. Leider haben sie gar keinen mehr übrig gelassen.
Ist das wirklich durch eine Bombe? Haben die das durch eine Bombe? Ist der gar nicht durch so eine Spezialoperation?
Die haben mit
Scharfschützen.
Präzisionsschuss. Also Bomben abgeworfen. Die wussten, wo der ist und haben dann direkt mal irgendwie drei Bomben darauf geworfen. Statt eine hätte gereicht natürlich, aber nur um sicher zu gehen, haben sie direkt das ganze Stadtviertel platt gemacht.
Hast du dieses, wo mir jetzt gerade einfällt mit den Bomben, hast du dieses Video gesehen, was im Internet rumging? Weil ich finde es nicht auch, dass einfach ein bisschen zu viel Videos im Internet gerade und bei sozialen Medien sind.
Ja,
über fliegende Bomben und einschlagende Bomben und Heidewitzka, das ist, boah. Ich kann da im Moment nur ganz schlecht und nicht oft reingucken. Ne?
Nee, ich scroll da auch weiter. Also das,
Aber dieses Video, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine israelische Bodenluftabwehrrakete in so ein Kampfjet jagt und quasi diese Rakete und dieser Kampfjet Katz und Maus in der Luft spielen und denkt, da sitzt ein Mensch drin. Ne? Und das ist, hey, der Witz kam nicht in die Nerven, ey.
Ja, echt. Also dafür musst du Nerven haben.
Und der wirft ja die ganze Zeit dann so Täuschkörper ab, um diese Rakete abzulenken. Und die hört ja nicht auf, den zu verfolgen.
Nee.
Wahnsinn, ey. Nee, und keine Ahnung, diese ganzen Videos mit abgeschossenen Jets, die vom Himmel fallen und hier wieder fliegt eine Bombe rein. Schwierig, ne? Ich will gar nicht erst deine Timeline sehen. Bei mir ist ja wenigstens auch nochmal so Shampoo oder eine Amazon-Werbung oder so. Bei dir ist ja wahrscheinlich, du bist ja wahrscheinlich drin. Du bist ja mittendrin.
Ich bin mittendrin. Interessant übrigens auch, dass die Iraner das Ganze hauptsächlich, also die haben auch Raketen, aber die machen viel mit diesen Shahed-Drohnen. Eine Drohne kostet 10.000 Euro. Mhm. Die Patriot-Raketen der Amerikaner, mit denen die Drohnen abschießen, kosten 2 Millionen.
Eine.
Und es werden immer zwei abgeschossen. Mhm. Also jede 10.000 Euro Drohne wird mit 4 Millionen Dollar teuren Patriot-Raketen abgeschossen.
Oh Gott.
Und die Amis können die gar nicht schnell genug produzieren. Das heißt, die haben im letzten Jahr, glaube ich, nur 400 Stück produziert.
Weil die Kapazitäten dafür gar nicht haben, oder?
Genau. Und jetzt schießen die unglaublich viel von dem Zeug ab und sind wahrscheinlich innerhalb der nächsten 3 Wochen, haben die keine mehr.
Aber Donald hat doch gesagt, es gibt quasi einen unendlichen Munitionsvorrat.
Da hat er seine Experten wahrscheinlich nicht befragt.
Ein unendlicher Vorrat.
Ja.
Ja.
Hast du gehört von dem ChatGPT-Boykott?
Von welchem? Es gibt ja mehrere. Immer mal wieder.
Ja, es gibt überhaupt mehrere Boykotts gegen diese Tech-Firmen, aber jetzt aktuell. Die Firma Anthropic, sagt dir das was? Das ist, glaube ich, hier nicht so bekannt. Das ist auch so ein. Die haben das KI-Model Claude.
Ah, ach so, die sind das. Also das ist wie ChatGPT nur.
Ja, genau. Ja. Und die Anthropic hat mit dem Verteidigungsministerium der USA einen Deal gemacht, denen dann aber nicht die Erlaubnis gegeben, dieses Modell zum Ausspionieren der Bevölkerung zu nutzen, weil das natürlich die Demokratie untergräbt. Mhm. Sofort ist der auf Befehl von Trump dieser Deal gecancelt worden. Und ChatGPT, sprich OpenAI, haben sich sofort angeboten. Und seitdem geht, ausgehend von den USA, aber inzwischen auch in weiteren Kreisen, ein ziemlich ernsthafter ChatGPT-Boykott um. Und inzwischen, also jetzt in der letzten Woche, sind alleine fast 1,5 Millionen Kunden abgesprungen. Also private Abonnenten von ChatGPT. Und das ist unglaublich effektiv. Ich habe von einem europäischen Aktivisten gehört, der auch so diese Boykott von Netflix, von Amazon und so weiter unterstützt, dass das super effektiv sein kann. Die 10 Euro, die du an, sagen wir, Netflix bezahlst und stornierst, kostet Netflix circa 10.000 Euro.
Hä, warum das denn?
Firmen, also Unternehmenswert und ja, warum ist natürlich eine gute Frage, aber der Wert deiner 10 Euro ist für Netflix 10.000 Euro wert. Mhm. Weil natürlich das Ganze, also je mehr Leute das machen, desto mehr Geld verlieren die quasi im multiplikatorisch, weil der Firmenwert immer mehr absackt.
Ja gut, das kann ich kann mir verstehen. Also so Unternehmen wie Netflix, die machen ja jetzt auch keine, die arbeiten ja nicht mit riesengroßen Puffern dahinter. Mhm. Das heißt, wenn, keine Ahnung, 1% der Abonnentenzahlen abrutscht, dann kann das sein, dass das ja schon wirklich knapp wird für so ein Unternehmen, die laufenden Kosten zu halten. Ne? Weil das ist wird ja so hart kalkuliert.
Ja.
Hart ran kalkuliert quasi.
Ja. Und die haben natürlich auch für den Kundenstamm, den die haben, plus etwas Puffer, die Technik da stehen. Mhm. Und wenn der Kundenstamm absackt, dann haben die natürlich Technik da stehen, die nicht mehr gebraucht wird.
Vielleicht sinken dann die Arbeitsspeichermodule wieder ein bisschen.
Ja, vielleicht wird das günstiger.
Tatsächlich ist das im Moment das allergrößte Problem, wenn man Computertechnik kauft, dass die Arbeitsspeicher nicht zu bekommen sind, weil die ganzen KI-Modelle, die überall auf der Welt jetzt gerade in irgendwelchen Serverzentren explodieren, so viel Arbeitsspeicher brauchen.
Dass der Markt leer gekauft
ist. Dass der Privatmarkt richtig angegriffen ist und so jetzt das 3-4-fache für den Speicher bezahlt.
Boah.
Hingegen, oh, hast du gestern gehört? Gestern hat Apple das Volks-MacBook rausgebracht.
Nee.
Ja. Das MacBook Neo. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich finde das einen richtig geilen Schachzug. Mhm. Da drin ist verbaut ein sogenannter A18-Chip. Das ist der gleiche, der in den aktuellen iPhones verbaut ist.
Ja.
Überschaubare Zahl von Arbeitsspeicher, 8 GB oder so, aber das ist so ein reines Büro-Ding und kostet 699 Euro.
Oh, das ist gut.
Also was ich nicht ganz verstehe, der hat nur zwei Anschlüsse. Einmal einen USB-3-Anschluss und einmal einen USB-2-Anschluss. Ah, ja? Verstehe jetzt nicht so ganz, aber die wollen, klar, du kannst auch nur einen Bildschirm anschließen. Mhm. So, also die wollen ganz bewusst natürlich, dass das als...
Das klingt ein bisschen wie ein iPad mit Tastatur.
Ja, ist so ein bisschen, nur dass das große Betriebssystem draufläuft. Ja. Mhm. Aber fand ich richtig gut.
Die Idee. Das ist eine gute Idee, das stimmt.
Und auch wieder so, erinnerst du dich damals an die noch mit Röhrenmonitor drin, diese iMacs, diese bunten Dinger? Mhm. Und die gibt es jetzt auch wieder in den Farben. Also das ist jetzt wieder so ein Volksbook.
Das ist gut. Muss ich als alter Apple-Fanboy sagen.
Aber wer Windows will, soll es gerne machen.
Ja, natürlich.
Ich hatte letzte Woche gar nicht über meine Recherchen über die Tagesschau, über das Tagesschau-Nacktgate erzählt. Ich wollte mich doch da erkundigen, was da passiert ist mit dem etwas durchsichtigen Oberteil. Mhm. In der Tat war das einfach durchsichtig. Da war nichts mit zu hell, zu hochauflösend, zu sonst was. Das war faktisch einfach ein durchsichtiges Oberteil. Also es gibt doch so Stoffe, die aus gewissen Blickwinkeln dann so leicht durchschimmern.
Mhm. Ja, und Studiobeleuchtung ist nun mal sehr hell.
Ja, und das hatte jetzt nichts mit irgendwie HD oder was zu tun, sondern das war einfach faktisch durchsichtig.
Ja.
Das kann man mal machen.
Blödsinn.
Das kann man so. So, und weil wir es letzte Woche ja auch beide zum ersten Mal gehört haben, habe ich mich mal über die Gastrophologie ein bisschen erkundigt.
Ja,
den Gastrophologen.
Ah, die hatte ich schon wieder vergessen.
Der Gastrosoph ist quasi der Kenner und Genießer, der sich intensiv mit der Weisheit des Bauches, also die Gastrosophie, beschäftigt. Aha. Kommt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert, geprägt durch Baron Eugen von Ferst, 1851. Und definitorisch ist im Gegensatz zum Gourmand, nämlich dem Vielesser, ist der Gourmet der Feinschmecker und vereint der Gastrosoph den Genuss mit Vernunft, Gesundheit und ethischen Grundsätzen.
Ach, wie schön.
Ja. Und die Gastrophysie, Gastrosophie als Feld ist die ganzheitliche Betrachtung von Ernährung, von der Erzeugung und von der Zubereitung bis zum Verzehr. Dementsprechend würde ich sagen, wir sind alle Gastrosophen.
Ja. Würde ich auch sagen.
Oder? Mhm. Also wir können auch so einen Club gründen, der Club der Gastrosophen.
Ja, klar.
Zum Beispiel.
Machen wir. Ne? Wenn von unseren Hörern noch jemand mitmachen möchte, lass es uns wissen.
Mhm. Und dann gründen wir hier den geheimen Orden. Orden oder Club? Machen wir einen Orden, ist besser, ne?
Ein Orden. Ich glaube, dafür muss man keinen e.V. anmelden.
Der Orden der Gastrosophen.
Yep. Ja.
Finde ich sehr gut. Hast du unnützes Wissen mitgemacht?
Ja.
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
2012 nahmen Wissenschaftler Proben von Bauchnabeln und frag mich nicht warum. Dabei fanden sie insgesamt 2300 Arten unterschiedlicher Bakterien. 1500 davon waren der Wissenschaft völlig neu. Ein Amerikaner hatte ein Bakterium im Bauchnabel, das bis dahin nur in einer bestimmten Gegend in Japan im Boden entdeckt worden war. Und das Kuriose, der Mann hatte die USA noch nie verlassen.
Hatte aber ein asiatisches Bakterium im Bauchnabel.
Ja.
Also es gibt ja Bauchnäbel. Ich finde Bauchnäbel auch kein schönes Thema übrigens. Aber ich finde, es gibt ja so Bauchnäbel, die birgen Platz für Dreck und Schwitzi.
Ja, Wollmäuse.
Zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch Formen, wo das gar nicht so ist, weil da ist sehr, sehr vorstehend und geht gar nicht so löchrig rein, sagen wir mal so.
Ja.
Und wer weiß, was in so tiefen Näbeln da...
Was man da alles finden kann.
Der müffelt da bestimmt auch.
Kann ich mir vorstellen. Wenn da so viele Bakterien drin sind.
Also,
und Essensreste, Brotkrümel.
Mhm. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Das ist so ein leicht saurer Geruch. ein bisschen schwitzig-säuerlich. Also das ist aber, das finde ich, ist wieder die Kategorie unnützes Wissen, was aber gut zu wissen ist.
Ja, ne?
Finde ich.
Mhm. Also finde ich wichtig. Wichtig.
Ich meine, wann hast du das letzte Mal bewusst Schaum in deinen Bauchnabel reingeschrubbelt, um da.
Noch nie, glaube ich.
Ja, siehst du?
Also hin und wieder mal mit der Zahnbürste rein, aber sonst.
Mit der elektrischen.
Ja. Das ist ein bisschen unangenehm.
Ich kenne Menschen, die können es nicht ertragen, den Bauchnabel zu berühren.
Berühren kann ich den schon, aber darin rumporkeln. Das finde ich sehr unangenehm.
Ja, ich habe eine wunderschöne, vollkommen sinnbefreite App gefunden im App Store. Wurde mir vorgeschlagen, nämlich der Hochdruckreiniger-Simulator.
Hä?
Das ist ein Spiel, also eine App, ein Spiel. Da kannst du mit dem Hochdruckreiniger aus der Ich-Perspektive Trecker sauber machen. So eine Rutsche oder eine Mauer.
Schön.
Und ich glaube, es gibt, also ich meine, die heißt der Hochdruckreiniger-Simulator. Ich glaube, es gibt keine andere Funktion da drin, außer dass man Sachen sauber machen, sauber spritzen kann.
Also, und kostet nur 4,99 Euro.
Ich glaube, da ist die sind doch immer, gerade die Apps sind doch immer umsonst und dann hast du so App-In-Käufe,
naja.
Um die Werbung wegzumachen.
Was ein Scheiß.
Ja, total. Also das ist richtig scheiß.
Gibt es dann auch eine Laubbläser-App?
Ja, das wäre schon wieder gut eigentlich, ne?
Ja, wäre geil.
Ja, und dann wir sollten jetzt noch was Unnützes diskutieren, was mir nämlich letztens, habe ich gehört, und dann dachte ich mir, muss man mal drüber nachdenken. Was glaubst du, was hat James Bond netto raus? Im Monat.
Also der ist Beamter der britischen Regierung.
Mhm. Hat super viele Führerscheine.
Ja.
Also der muss ein Riesenportemonnaie haben, allein für die ganzen Lappen, die der hat.
Das stimmt. Also der hat wahrscheinlich auch Gefahren- und Wochenendzulagen und so. Ich schätze mal, also aktuell, James Bond ist ja, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Mhm. Aber sagen wir mal, heutzutage würde ich sagen, 6.000 netto.
Ja, ich hätte jetzt auch so 5. Ich hätte jetzt gesagt, der hat 5 raus. Mhm.
Und?
Ja, keine Ahnung.
Ach so, also ich dachte, du hättest da Einblick.
Nein, das ist doch, also ich finde den Gedanken, nur eben weil du sagst, ist ja wahnsinnig gefährlich. Der rettet ständig ja auch die Welt.
Mhm.
Da würde ich aber ständig bei M sitzen und würd nochmal ein bisschen nachverhandeln.
Ja. Meinst du, der muss einen geldwerten Vorteil für sein Superauto da immer abdrücken?
Warum ist er nicht seins?
Ja, aber der nutzt den ja auch privat.
Macht James Bond, ist James Bond privat?
Ja, der muss doch mal einkaufen fahren.
Oh doch, hier dieser eine da hier, der George Lazenby, dieser Zwischen-James Bond, der eigentlich gar keiner war, wo der geheiratet hat.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Das ist gar nicht Teil der offiziellen James-Bond-Reihe unter Produktion von Albert R. Broccoli, sondern das konnte, ich glaube, die Lizenz oder die Rechte waren zwischendurch mal offen und dann hat das ein anderes Filmstudio quasi gemacht.
Mhm.
Den gab es auch nur einmal und die Musik durfte auch gar nicht, also dieses James-Bond-Thema durfte auch gar nicht benutzt werden.
Sie an.
Und der hat geheiratet damals. Okay, aber sagen wir mal, der hat so zwischen 5 und 6 hat er hin.
Ja, würde ich sagen.
Kann er ein bisschen was zur Seite legen. Hat ja eh keine Zeit, halt auszugeben.
Eben. Eben. Und seine Rente wird er wahrscheinlich auch nie sehen.
Und muss der seine Martinis? Ist er auf Spesen? Meinst du, der reicht dann ein?
Ja, müsste eigentlich. Also wenn er mehr als, wie war das?
Wenn er
12 Stunden von zu Hause weg ist.
Dann?
Dann kann der seinen eigenen Verzehr auch als, also mit einer Pauschale, als Spesen abgelten.
Wieso denn 12 Stunden? Du meinst länger als?
Länger als 12 Stunden.
Ja, ja, weil, aber wenn er dann so von so einer Weltrettungsmission zurückkommt, dann meinst du, dann hat er so einen richtig so einen Quittungsstapel, den er vorne bei Moneypenny abgibt.
Ja, der hat die Hosentaschen voll von diesen Quittungen.
Ja, ich finde, man kann sich immer nicht nur die Heldengeschichten angucken, man muss auch mal dahinter
hinter denken. Die Kulissen
hinter gucken. Hinter die Kulissen gucken, also Bürokratie. Der muss aber
ja,
schon.
Ja.
Der sitzt doch bestimmt auch abends im Hotelzimmer und schreibt einen Bericht.
Ja, selbstverständlich.
Oder?
Ja, klar, der kann doch nicht machen, was er will.
Nee, also der ist ein bisschen geordnet, muss er schon sein.
Also im Film poppt er dann immer mit irgendwelchen schönen Frauen, aber eigentlich. Aber
eigentlich sitzt er am Laptop
und
tippt.
Ja.
Super langweiliger Typ ist er eigentlich.
Eigentlich ja.
Naja, gut. So, ebenso unnützes Wissen. Ich reihe mal eben gerade die unnützen Wissen hintereinander.
Ja, gerne.
Sarah Engels fährt für uns zum ESC.
Muss man die kennen?
Sarah Engels ist ursprünglich mal bei DSDS gewesen. Ist Zweite geworden, muss ich mir vorstellen. Ihr Leben lang ist die nur Zweite geworden. Kennst du Pietro Lombardi, sagt er dir was? Der war nämlich in der Staffel der Erste oder der Gewinner. Und die waren zusammen und die haben auch ein Kind zusammen oder zwei. Sind sie aber jetzt auch nicht mehr. Ist egal, die ist so eine, die von DSDS übergeblieben ist.
Mhm.
Ist auch alles so mittel, aber ich habe da in diesen Vorentscheid am Wochenende reingeschaltet. Bis ich gecheckt habe, dass das, was da jetzt gerade im Schnelldurchlauf läuft, dass die drei waren, die übergeblieben waren. Eine beschissene, Alter, richtig beschissen.
Echt?
Richtig beschissen. Und da war Sarah Engels, war echt der Beste von allen. muss man neidlos anerkennen, dass auch noch zurecht gewonnen hat.
Hat wahrscheinlich diesmal nichts mit Raab zu tun, ne?
Nee, das hat SWR, glaube ich, diesmal wieder produziert. Oh. Oder nicht wieder. Das ist ja vom NDR langjährig weg und dann. Ich glaube, der SWR hat es jetzt irgendwann. Naja, aber das gibt es eine gute Zahl, eine gute Platzierung in den 20ern, meine ich mal.
Da werden wir uns wieder nicht mit Ruhm bekleckern.
Aber trotzdem interessant, was ich mal ein bisschen interessant dran fand, dass jemand, ich meine, du kennst sie jetzt nicht, aber dass da jemand antritt, der schon in Deutschland halbwegs Erfolg hat. Und jetzt nicht so ganz unbekannt. Sonst gehen auch da immer nur so ganz Unbekannte hin.
Ja.
Oder meistens.
Meistens, ja. War Lena damals eigentlich völlig unbekannt?
Ja, die hat der Raab doch dafür gecastet.
Ah ja.
Das wurde extra für den ESC gecastet. Naja, aber
wie sollte die nochmal mit dem gleichen Song antreten? Merkt eh keiner.
Mhm. Der ist auch, finde ich, immer noch zeitgemäß.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt es die noch?
Ich glaube ja. Die war ja eine Zeit lang mal mit Mark Forster zusammen.
Mhm.
Und dann habe ich in der Bunte gelesen, dass die sich getrennt haben.
Okay.
Ja, Friseur. Ich bin ja oft
beim Friseur. Du bist oft beim Friseur,
ja. Und dann, ja, ansonsten habe ich aber rein musikalisch habe ich nichts mehr gehört.
Ich auch nicht. Keine Ahnung.
Ja. Die sitzt irgendwie in Talkshows oft rum, weil die.
Da habe ich sie tatsächlich mal gesehen.
Ja,
stimmt.
Ja.
Kölner Treffe oder irgendwo?
Ja, sowas.
Ja, doch, stimmt. Naja, diesmal gibt es auf jeden Fall Sarah Engels.
Sarah Engels. Gut. Werden wir uns ansehen.
Nein.
Tipp der Woche.
Ja, da bist du heute der Vorreiter.
Ja. Mhm. Achtung Neudeutsch. Ich habe diese Woche zwei Abende hintereinander Tatort Binge-Watchen gemacht. Mhm. Und es war echt spannend.
Was, welcher hast du Alter geguckt?
Die aktuellen, also alles von diesem Jahr in uns 25.
Hast du den, also den letzten und einzigen Tatort, den ich jetzt in dem letzten Jahr nämlich gesehen habe, weil ich den immer dann mir aufgeschrieben habe und nachgucken wollte, habe ich jetzt endlich geguckt, ist der mit der letzte Edin Hasanovic Tatort. Frankfurt ist das, glaube ich.
Frankfurt.
Da, wo der diese Cold, also die nicht abgeschlossenen Fälle im Keller.
Ja. Habe ich gestern Abend gesehen.
Mhm. Im Keller. Wo die da im Keller. Die Story ist halt echt geklaut, ne? Mhm. Es geht ja darum, dass er strafversetzt wird in den Keller quasi und da nicht gelöste Fälle mit einer schrulligen Kollegin aufarbeiten muss. Mhm. Und genau dieses Story-Konzept gibt es von einem dänischen Autor. Mhm. Eine komplette Krimi-Reihe und da ist das ist so geklaut. Also selbst die Charaktere, nur dass das in dem Fall jetzt eine Kollegin war und kein Kollege.
Ja. Und über den München-Mord ist so eine etwas leicht satirehafte Krimiserie. Mhm. Genau das Gleiche.
Echt?
Der dunkle Keller und dem decken einfach, weil sie nichts zu tun haben, irgendwelche kalten Cases auf.
Ja, aber Sonderdezernat Q ist diese Reihe aus Dänemark. Okay, aber Entschuldigung, deine Tatorte.
Die Tatorte. Ich muss allerdings sagen, Berlin nach wie vor Schrott.
Wer ist das nochmal?
Corinna Harfurch. Und ich weiß nicht, wie der andere Typ heißt. Das ist schon echt an den Haaren herbeigezogen. Aber sonst muss ich sagen, Ludwigshafen war super. Köln ist immer gut. Mhm. Münster habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich finde ich eigentlich super, aber ich wollte eher so spannende Sachen gucken. Mhm. Und Stuttgart ist gut.
Ja, war noch ich tue mich natürlich immer ein bisschen schwer, wach zu bleiben bei so einem Tatort.
Ja, also ich fange immer an auf dem großen Bildschirm und dann irgendwann denke ich mir, ach komm, ich nehme jetzt meinen Laptop mit und lege mich ins Bett. Mhm. Und dann passiert mir natürlich, dass ich die Lösung nicht mehr mitkriege. Mhm. Dann muss ich am nächsten Tag noch mal ein bisschen zurückspulen, wie man früher gesagt hat. Und,
Also ich finde, die meisten Tatorte zeigen einem so ein bisschen, wie lang 90 Minuten sind.
Das kann passieren, ja.
Das ist ja immer exakt nach 45 Minuten, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, kommt in der Mitte das Senderlogo einmal.
Ja, stimmt.
Mhm. Und da weißt du ja, Hälfte ist rum. Und manchmal kommt dieses Senderlogo und ich denke so, Alter.
Können doch nicht noch 45 Minuten kommen.
Erst 45 Minuten. Nein, aber es ist ja schön, dass es die Institutionen gibt. Kann man die denn alle in der Mediathek eigentlich sehen? Ich dachte, die werden mittlerweile so bei hier ARD Plus abgewandert, bei dem Bezahl.
Nee, ARD Mediathek. Ich weiß nicht, ob man alle sehen kann, aber auf jeden Fall nicht die aktuellen, ältere und ich glaube auch die ganz alten kannst du da sehen.
Vielleicht haben die dieses ARD Plus Konzept auch einfach mal wieder jetzt gekippt. Ich habe da schon ewig nichts mehr drüber gehört. Mhm. Naja, ich habe das Wort des Tages mitgebracht als kleinen Tipp. Das wollten wir doch
heute. Ja, stimmt.
Kurz vor dem Podcast habe ich hier die Duden-Seite schnell noch aufgemacht. Und das Wort des Tages heute ist Erkiesen.
Was für ein Ding?
Erkiesen. E-R-K-I-E-S-E-N.
Als Verb?
Mhm.
Erkiesen?
Ja. Ich musste tatsächlich runterscrollen, um mir den Beispielsatz durchzulesen. Ich habe das in neutraler Form nämlich noch nie gehört. Das ist, sie erkor ihn zum Begleiter.
Ah.
Das Verb ist erkiesen.
Das habe ich noch nie gehört.
Noch nie, ne?
Nee.
Also man erkort jemanden, aber das, yeah. Sie hat mich erkiesen, heißt das dann ja. Andersrum.
So nicht.
Ja, das ist das Wort des Tages.
Schön. Ne? Mhm. Haben wir wieder was gelernt.
Lidl wirbt im Moment für die Sporteigenmarke Krivit im Fernsehen. Und ich habe diese Werbung jetzt schon echt oft gesehen, bis ich letztens gecheckt habe, wer denn da diese Werbung eigentlich macht. Nämlich Steffi Graf ist Testimonial für diese Sporteigenmarke von Lidl. Sie ist auch zu sehen und wenn man genau hinguckt, erkennt man die auch. Man wird die nur, wird niemals auf die Idee kommen, dass es Steffi Graf ist, weil weißt du, was sie sagt? Hallo, hier ist Stefanie. Und dann geht die Werbung weiter. Und wie, also du glaubst auch selber nicht, dass Lidl das so geschrieben hat und das gut fand, dass die sagt, hallo, hier ist Stefanie. Kein Mensch kennt doch Stefanie Graf unter Stefanie.
Nee.
Und dann ist die jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen älter geworden und man erkennt die. Also man muss schon wissen, da muss die doch sagen, ich hier ist Steffi.
Ja, sicher.
Und ich habe die Werbung jetzt, also ich habe die echt bestimmt dreimal gesehen, bis ich gecheckt habe, wer Stefanie ist.
Kann denen nicht gefallen.
Ich kann mir vorstellen, dass die den Deal klar gemacht haben, unterschrieben haben und dann sind die nach, sieht so nach, das ist so ein klassischer Strand-TV-Spot, das ist meistens Südafrika, wo es dann jetzt im Winter gedreht wird. Dann sind die dahin geflogen, dann ist Steffi Graf gekommen. Stefanie, Entschuldigung. Und dann hat die gesehen, die Steffi-Zeit ist auch vorbei. Ich würde gerne lieber Stefanie sagen. Und dann standen die da und so, ja gut, haben jetzt auch keine Wahl. ich glaube nicht, dass die genommen hätten, wenn die von vornherein gesagt hätte, ich sage aber nur Stefanie.
Die war wahrscheinlich auch nicht im Tennisdress, oder?
Nee, nicht. Nee, nicht gut gemacht.
Ja, klar, Bobbele hätte man sofort erkannt.
Ja, aber eben, weil man seinen Namen ja auch kennt.
Naja.
Ja, so viel dazu.
So viel dazu.
Ich hätte so eine kleine neue unregelmäßige Rubrik-Idee.
Ja.
Nämlich darf man? Fragezeichen.
Darf man?
Und dann also ich sag jetzt was und dann entscheiden wir beide, ob man das jetzt darf oder nicht. Weil darf man ein Bewerbungsgespräch nach 30 Sekunden einfach abbrechen?
Ja, klar.
Oh Gott, ich hatte letztens ein Bewerbungsgespräch. Ne? Also nicht ich habe mich beworben, sondern jemand hat sich beworben. Und ich hatte nach 30 Sekunden schon keinen Bock mehr. Also weil es war einfach so vollkommen klar, ist nichts, wird nichts. Das alles, jede Sekunde, die jetzt kommt, ist für uns alle hier Zeitverschwendung. Das bringt gar nichts. Also kann man so sagen, so, weißt du, so aufstehen, so einmal in Hände reiben und dann so jetzt, gut, dann war es das auch. Oder macht man das nicht? Also wir waren zu zweit in dem Gespräch und ich habe auch gemerkt, dass ich da nicht alleine mit der Meinung war. Und es war ein gequältes Gespräch. Weil dann hat man ja auch nicht so richtig Bock, was zu erzählen und dann leiert man nur so die Standards runter. Und
nee, ich glaube, ich würde es abbrechen. Oder sagen wir mal, relativ schnell zum Ende kommen.
Ja, ich meine, das waren jetzt auch nur 10 Minuten oder so. Das war jetzt auch kein super langes Gespräch. Aber allein die Kaffeetasse, da war ja noch nicht ein Schluck draus getrunken. Und ich saß dann und dachte so, ich will weg. Ich will jetzt vielleicht einfach nur aus dem Fenster gucken oder so. Also, unangenehm. Nee, und da habe ich mir überlegt, ob man das einfach machen kann. Um allen das auch zu ersparen, weißt du?
Ja, genau. Also für alle Beteiligten Zeitverschwendung.
Ja, aber es ist schwierig. Manchmal ist das dann ja auch so, dann kommen Menschen ja nicht unbedingt aus der gleichen Stadt, sondern die kommen dann ja extra angefahren. Ich habe mit einer befreundeten Firma kürzlich über Bewerber und Auszubildende gesprochen und die machen das Erstgespräch nur online mittlerweile.
Ja.
Genau aus den Gründen, weil der gesagt hat, das tun wir uns nicht mehr an.
Ja.
Also der macht dann Termine im halben Stundentakt den ganzen Tag hintereinander weg und erst dann werden die Leute erst eingeladen.
Ja, finde ich gut.
Also kann man schon machen, ne? Ja. Ja. Gut, dann mache ich einen Haken dran, darf man.
Darf man.
Darf yep. man. Gut, sehr gut. Ich hätte Fragen.
Immer gerne.
Also an den Koch zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Oder hast du wolltest gerade ansetzen, ne?
Nee, alles gut, alles gut.
Komm, dann gibt es den. Für die seltene Rubrik gibt es dann auch wieder ein bisschen den Teaser dafür.
Kommen wir zur Rubrik: Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Dieses Plopp-Geräusch in dem Teaser ist neu.
Ich wollte ganz unauffällig ein Bier aufmachen.
Das ist mir neu. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es da überhaupt was gibt. Aber welche Wahrheit über Lebensmittel würde uns als Gäste total verstören, wenn wir sie wüssten?
Ein Einblick in einen Schlachthof.
Oh, gute Antwort.
Mhm. Also ich persönlich war noch nie in einem industriellen Schlachthof, habe aber bewegte Bilder gesehen und ich war dabei, wie Tiere zum Essen getötet wurden, auf humanere Weise als im Schlachthof. Das alleine könnte mich schon fast zum Veganer werden lassen.
Veganer sogar?
Ja, ich meine, Lederschuhe müssen ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, werden von getöteten Tieren, aus getöteten Tieren hergestellt. Hm. Ich bin nicht so weit. Ich esse auch Fleisch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn jede Schulklasse mal einen Schlachthof besuchen müsste, dann hätten wir verdammt viele Vegetarier.
Ja, finde ich, was du gerade sagst, es gibt ja schon einen großen, großen Unterschied zwischen humane Schlachtung ist ja auch ein vollkommen falsches Wort übrigens für Tiere, ne? Mhm. Also, das ist eine menschliche Schlachtung.
Mhm. Ist totaler Blödsinn.
Vollkommen falsches Wort, aber egal. Nee, aber es ist so eine humanere Version der Schlachtung ist natürlich was ganz anderes als jetzt wirklich bei in diesen Größtbetrieben, ne?
Ja, genau, Fließbandschlachtung.
Ja. Aber es ist und bleibt, ja, glaube ich. Ich weiß auch, was mit Fisch dann in dem Fall? Ich meine, du kannst jetzt keine Schuhe aus Fisch machen.
Nicht direkt. Also bei Fischen bin ich nicht so zimperlich, muss ich sagen. Mhm. Das sind recht, ich hoffe, ich trete jetzt keinen Shitstorm los, aber es sind recht primitive Lebewesen.
Ja gut, könnte man jetzt aber über eins von vielen Hühnern auch sagen.
Ja,
ich sehe schon diese Nachrichten auf und zu runter plattern. Mhm. Man muss das alles einordnen, wie es ist.
Also. Genau. Nee, also Fisch ist okay. Also, die werden ja auch nicht industriell geschlachtet auf so grausame Weise wie große Säugetiere.
Wie wird denn so Industriefisch, die werden die einzeln geschlachtet oder wird da einfach ein Stromkabel ins Wasser gehalten?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Also jetzt, wenn du jetzt so Zuchtbecken hast, da wird ja nicht jeder einzelne Fisch angepackt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, mit Stromschlag.
Ja. Nun gut. Ja, für die, kann man da, also klingt so blöd, aber kann man da so eine Besichtigung, kann man sie buchen? Kann man da anrufen und sagen, wann kann ich mal reingucken kommen?
Oder? Ich glaube nicht. Nee, glaube nicht, dass diese Betriebe wollen, dass irgendein Außenstehender das sieht. Mhm. Du kannst auch keine Schweinezuchtanlagen besuchen. Weil allein der Anblick ist schon unschön.
Darf man bestimmt auch nicht wegen Krankheiten, ne?
Ja, ja, auch das, klar. Mhm.
Also das wird vorgeschoben, aber eigentlich soll man nicht sehen, dass die in ihrer eigenen Kacke stehen.
Ja, ja, genau. Ja, es gibt ja so Vorzeige, Höfe, wo du, keine Ahnung, früher gab es immer dieses, ich weiß gar nicht, von welcher Firma das war, irgend so eine Milchfirma, dieses Melkkarussell. Das konntest du durch ein Riesenfenster sehen und da war auch ein Restaurant drin, konntest du ja. Also quasi lecker Schnitzel essen, während die ja. Kühe gemolken wurden und so.
Ja, ich
wo war's? Irgendwie aus meiner Jugend ist mir gerade so ein,
ich
so ein Blitz zurückgekommen.
Kann das sein in Essen irgendwo?
Irgendwie näher Ruhrgebiet.
Mir kommt das auch nicht. Mhm. Dieses Bild auch mit der.
Hieß das Kutell?
Ich hab keine Ahnung.
Ja, es war gerade so ein Blast from the Past irgendwie. Mhm. Sowas gibt es natürlich heute auch noch.
Wie geil, eine Kuh beim Melken zuzugucken und dabei einen Schnitzel zu essen. Ja.
Ein Schweineschnitzel
natürlich. Na, selbstverständlich ein Schweineschnitzel. Und dazu ein leckeres Glas Milch. Gott, ist das geil. Wann hast du das letzte Mal gedacht, merkt eh keiner. Also in der Küche jetzt.
Boah. Doch, ich habe mal Soßen verwechselt. Seitdem habe ich mir angewöhnt, diese Gastronombehälter zu beschriften, wenn ich, weil Soßen sehen ja irgendwie alle gleich aus, alle irgendwie braun. Und da habe ich gemerkt, dass ich einen Abend lang die Lammsoße immer zum Rind genommen habe und umgekehrt.
Da würde ich jetzt sogar sagen, das beflügelt das sogar nur noch ein bisschen, weil man ein bisschen andere...
Vielleicht. Also gemerkt hat es anscheinend keiner. Mhm. Und ich auch nicht. Bis ich dann am Abend mal irgendwie nachgedacht habe. Welche war denn jetzt welche?
Ach so. Wie macht man zum Lamm dann nur Lammsoße?
Ja, klar. Ja, klar.
Aber warum?
Ich meine, zur Lammhaxe, die Soße, die entsteht ja quasi im Ofen aus den Lammhaxen.
Ja gut, stimmt natürlich. Aber man könnte natürlich das auch im Restaurantbetrieb jetzt, man könnte einen großen Eimer nehmen und könnte so ein Soßencuvée machen. Und dann hat man überall die gleiche Soße und die schmeckt dann ganz besonders.
Und das gibt es durchaus in so großen Brauhäusern und so. Das ist meistens die Bratensoße. Aber die haben auch keine Lammhaxe. Also Lamm ist schon ein bisschen was anderes. Aber wenn du irgendwie Schweinehaxen, Schnitzel und so weiter und so fort irgendwie auf der Karte hast, da kannst du die gleiche Bratensoße für alles nehmen.
Ja, eben. Eben drum. Mhm. Was ist eigentlich, mal kurz zwischengefragt, es gibt Geflügelfond, es gibt Rinderfond im Supermarkt in diesen Gläsern, ne?
Ja.
Was ist denn Bratenfond eigentlich? Ich kaufe den immer mal, wenn ich so ein Fleischfond haben will. Aber was ist der Unterschied zwischen Rinderfond und Bratenfond?
Das müsstest du den Hersteller fragen.
Okay, frage ich.
Also meine Frage wäre dann Schweinebraten, Rinderbraten? Ja,
aber da steht ja immer nur drauf Bratenfond.
Ja, keine Ahnung.
Also
in der Gastro zum Beispiel, traditionell wurde dafür früher immer für alles so ziemlich, also um Soßen zu machen, wurde Kalbsfond genommen. Mhm. Heutzutage gibt es wenig Kalb und da wird für vieles Geflügelfond genommen. Mhm. Also wenn du eine Soße ansetzt, die wird dann mit Wein und Geflügelfond angesetzt, wenn du, weil das lässt sich quasi in Mengen herstellen. Mhm. Und ich unterscheide schon so ein bisschen, also Wildfond, Lammfond und alles andere im Restaurant.
Wild und Lamm als eine Kategorie oder als unterschiedliche?
als unterschiedliche Kategorien.
Mhm. Also ich habe, ja, ich habe jetzt bei diesem Bratenfond jetzt irgendwie nichts Besonderes feststellen können, weil, also ich glaube, der hätte auch, im Zweifel ist das ein Rinderfond, ne? Ein Bratenfond.
Wer weiß. Oder ein Mix. Vielleicht aus allem Möglichen, was übrig geblieben ist.
Ja, mal gucken. Ja. Oh, ich habe übrigens letztens eine schöne Zutat, wo ich gerade an Zutatenlisten gedacht habe. Weißt du, was wie heißt nochmal das Kräuter? Bin ich jetzt blöd? Wie heißt denn nochmal das mit den Nadeln?
Rosmarin.
Weißt du, was Rosmarinextrakt ist?
Hustensaft.
Nee. Rosmarinextrakt ist in super vielen Sachen drin, wo man denkt, ach, da kommt der besondere Flavor. Es hat rein gar nichts mit dem Geschmack von Rosmarin zu tun, sondern es ist ein Extrakt, der aus dem Rosmarin gewonnen wird und typischerweise als E292 eigentlich deklariert werden müsste. Mhm. Aber da es aus Rosmarin kommt, kann man draufschreiben, Rosmarinextrakt, das ist ein Konservierungsmittel.
Ach so.
Ich hatte irgendwas, wo ich mich gewundert habe, warum ist denn da jetzt Rosmarin drin? Mhm. Und Rosmarinextrakt ist in Tiefkühlpizza und so, auf den steht überall Rosmarinextrakt drauf. Und das ist nämlich ein E. So, letzte Frage. Achso, ich dachte gerade, da haben wir doch gerade drüber gesprochen. Nee, haben wir nämlich gar nicht. Wir bleiben beim Thema Soßen. Soßen ist ja immer ein hochgehandeltes Thema.
Mhm. Ja.
Welche Möglichkeiten der Bindung gibt es? Also um nachträglich zu binden, wenn man jetzt nicht da ein halbes Pfund Butter rein.
ja, also alle möglichen Arten von Stärke. Also erstmal kannst du Kartoffel- oder Maisstärke mit ein bisschen kaltem Wasser anrühren, so eine Paste anrühren und aufkochen und dann hast du eine gute Bindung. Mhm. Das glänzt auch super. Dann kannst du natürlich, klar, kalte Butter.
Mhm. Und wie heißt das nochmal? Da gibt es auch einen Begriff für, ne? Wenn man Butter nachher reinmacht.
Achso, montieren.
Montieren.
Die Soße wird mit kalter Butter montiert. Und dann gibt es noch die sogenannte Beurre Manier. Da mixt du mit einer Gabel zum Beispiel Butter und Mehl. Mhm. Und kochst das mit der Soße auf. Und das funktioniert kurioserweise ohne Knubbel und ist so die traditionelle französische Art der
Soßenbindung. Auch nachträglich, oder was? Das kommt in die flüssige.
Ja.
Hm? Aha. Also es ist quasi wie so eine Rückwärtsmehlschwitze dann.
Ja, genau. Das musst du nur sehr gut verkneten und dann, das funktioniert super.
Ja, das mit dem sehr gut verkneten, wenn das irgendwo steht, dann kriege ich ja immer die Pimpernellen. Wer hat denn seine Butter nicht im Kühlschrank stehen?
Ja, die muss man natürlich vorher rausholen.
Ja, gut.
Und dann gibt es natürlich noch so neuartige Sachen wie Xanthan und so.
Das sind so, ja doch auch Bindemittel, ne?
Ist auch ein Bindemittel.
Agar-Agar. So
Agar-Agar, ja.
Sag mal, und die, bei den Stärken, wenn man jetzt mit Stärke was bindet und dann aufkocht. Ja, es glänzt schön, es wird aber dann ja auch, wenn es runterkühlt, so ein bisschen schleimig, ne? So ein
Ja,
wenn's und erkältet.
Bildet gerne auch mal eine Haut obendrauf.
Mhm. Das ist bei Stärke normal.
Ja.
Mhm. Das ist nämlich letztens aufgefallen, das war fantastisch mit Stärke ab und unten. Aber dann ist die Soße kalt auf dem Teller geworden und dann ist die schon ja, so ein bisschen so schnodderartig geworden. Ja,
wenn du zu viel, also wenn du die zu sehr bindest, also sodass sie richtig dickflüssig wird.
Ja, so dickflüssig jetzt nicht, aber.
Ja, dann fängt die auf dem Teller auch an, so man kennt das aus schlechten Restaurants.
Mhm.
Soße quasi nicht auf einem nicht vorgeheizten Teller landet und dann bei dir auf dem Tisch und die schleimt schon so über den Teller.
Mhm. So etwa was.
Ja.
So bin ich nämlich auf die Frage gekommen, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und da habe ich nämlich nur gefunden, halt so Butterkügelchen zu haben. Mhm. Aber da kannst du ja nicht ohne Butter immer reinschmeißen.
Und du brauchst eine ganze Menge, um mit kalter Butter eine Bindung herzustellen. So eine, also klassisch ist das bei so einer Pfannensoße, wenn du irgendwie was in einer Pfanne anbrätst, rausnimmst, das mit, keine Ahnung, Weißwein ablöscht und dann montierst du das mit der kalten Butter und hast dann eine schnelle Pfannensoße.
Okay, das ist aber dann ja auch nicht viel. Das ist ja dann nur so ein Schluck.
Ja, du hast ja auch nur 3 Esslöffel Soße und wenn du dann irgendwie so ein Knüppelchen oder 2 Butter reinschmeißt, dann hast du eine relativ gute Bindung.
Und hast du denn persönliche Erfahrung hier so mit Xanthan und Agar-Agar?
Ja, ich habe mit Xanthan mal ein bisschen rumexperimentiert. Das eignet sich auch für kalte Bindungen. Also ich habe mal versucht, irgendwie so ein Kräuteröl zu machen. Aber ein Kräuteröl, wenn man das ohne Bindung macht, dann trennt sich, sobald das auf den Teller trifft, trennt sich das Kraut vom, also das pürierte Kraut von dem Öl.
Oh, okay.
Also es hat keine Bindung zusammen und mit Xanthan kriegst du das hin. Aber ist alles ein bisschen mühsam, musst das sehr genau abwiegen und so. Und mein Eimer Xanthan ist dann in der Flut, glaube ich, auch weggeschwommen. Wahrscheinlich ist der Rotterdamer Hafen sehr dickflüssig heutzutage.
Ich wollte gerade sagen, man hätte auch das Wasser aus der Küche in einem Stück raustragen können.
Ja, ja.
Also super gut gebunden. Ja, das waren doch die Fragen.
Ja. Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Dann sollten wir vielleicht noch ganz schnell die Musik machen aus aktuellem Anlass.
Aus aktuellem Anlass heißt also, wir haben wieder einen Todesfall. Du hast wieder einen Todesfall zu vermelden.
Wir haben einen Todesfall zu beklagen.
Okay.
Am 27. Februar ist mit 86 Jahren Neil Sedaka gestorben.
Wer ist das nochmal?
Ein Sänger und Komponist, der in den 60er Jahren sehr bekannt war als Künstler und als Songwriter für andere. Große Flaute dann in den späteren 60ern und Anfang der 70er hat Elton John ihn auf sein Label genommen und da fing so dann damit seine zweite Karriere an als Sänger. Und von einem dieser Alben aus den 70ern habe ich den Song Bad Blood mitgebracht. Von dem 75er Album The Hungry Years. Und das ist ein Duett mit Elton John.
Das klingt, da bin ich mal gespannt. Kennt man das?
Ich glaube nicht. Also, naja, ich glaube nicht. Es war eine Single, aber es war kein Riesenhit.
Oh ja, da bin ich gespannt. Pack mal drauf. Ich habe was mitgebracht. Das, da denkst du jetzt auch erstmal, kennt man. Im November 1982 ist Major Tom von Peter Schilling rausgekommen. Ne?
Ja.
Weißt du, was ziemlich genau 11 Monate später rausgekommen ist?
83. Nein, vieles.
Die englische Version von Major Tom. Dieses Lied, was ja jeder kennt, hatte in Deutschland ja seinen entsprechenden Erfolg. Auch einer der ersten und einzigen Erfolge von Peter Schilling. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, gut, dann machen wir das jetzt international. Und dann gibt es eine englische Version davon, die heißt Major Tom in Klammern Coming Home und nicht völlig losgelöst. Die ist musikalisch auch ein bisschen anders, ein bisschen roher. Und das ist dann in USA und Amerika sogar mit Chartplatzierung gelaufen.
Wow.
Und die kennt man halt so überhaupt gar nicht, diese Version. Ich habe die durch im Radio gehört und ich dachte, das wäre eine Verarsche. Ist aber gar nicht. November 1983, Major Tom Coming Home von Peter Schillinger, habe ich mitgebracht.
Nicht schlecht. Interessant ist, dass so Anfang der 80er viele versucht haben, irgendwie den gleichen Song nochmal auf Englisch zu platzieren. Und, Nena zum Beispiel hat damit großen Erfolg gehabt mit 99 Red Balloons.
Stimmt, gibt's auch, ne?
Ja.
Jo.
Und ich glaube Kraftwerk, das Model, gab's auch auf Englisch. War auch ein Hit. viele haben es versucht und keinen weiteren Hit damit gelungen.
Mit deutschen Texten hat man es gar nicht erst versucht oder war ganz klar, funktioniert nicht?
Funktioniert nicht. Ich glaube, es gibt, müsste ich recherchieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals einen Hit in den Vereinigten Staaten gegeben hat mit einem deutschen Text.
Gibt es nicht von Scorpion sowas Deutsches? Nee.
Nee, stimmt. Elvis hat mal Mussi denn zum Städeli hinausgesungen.
Auch gut, ja. Wir hätten ja jetzt, komm, wir müssen ganz schnell das Audiozitat müssen wir noch machen.
Ja, müssen wir noch machen.
Du hast heute eins mitgebracht.
Ja.
Was gibt's dazu zu sagen?
Es ist wieder sehr, sehr alt.
Oh.
Sehr, sehr alt. Es ist fast unmöglich für dich eigentlich darauf zu kommen. Aber ich
cool.
Sagen wir mal so, es ist ein Staatenlenker.
Schreibe alles mit Spaß und Glücklichkeit. Nachsicht ist Arbeit. Dann aber auch das Leben. Und die Schuhe gibt gerade auch das Ding. Warte mit Vater für seinen Sohn.
Ich habe erst zum Schluss gecheckt, dass es Deutsch ist.
Also ich kann dir den Text kann ich dir vorlesen. Treibe alles in Maßen und Sittlichkeit, namentlich das Arbeiten, dann aber auch das Essen und im Übrigen gerade auch das Trinken. Rat eines Vaters an seinen Sohn.
Ja, Erich Honecker wird es nicht gewesen sein.
Nee. Du hörst wieder das rhythmische Rauschen oder wie immer man das nennen möchte.
Ist das von dem Edison-Phonographen wieder?
Diesmal ist es der Edison-Phonograph, der nämlich eine hochmoderne Weiterentwicklung des Papierzylinders, den wir vor, ich glaube, 3-4 Wochen hatten. Das ist nämlich jetzt ein Wachszylinder.
Dann könnte es doch...
Und die Aufnahme ist von 1889. Und es ist von einem deutschen Staatenlenker, der bis heute in unserer Tradition verhaftet ist. Der eventuell etwas nach Hering gerochen hat.
Ja, aber das ist doch genau, ich habe das bei mir auch in der To-Do-Liste stehen für, das muss ich machen, weil das ist doch genau die Aufnahme, um die es ging, die von der ich schon mal, wer ist es denn jetzt nochmal? Verdammt. Ach, ich habe nur keine coole Aufnahme gefunden. Was ist denn die Aufnahme denn her?
Ja, ich habe so meine Quellen.
Es gibt so bei YouTube gibt's so ein paar Sachen, die sind da aber scheiße. Mhm. Aber wer ist es denn jetzt?
Otto von Bismarck.
Bismarck, ja.
Mhm. Auch das ist die einzig existierende Aufnahme. Mhm. Und das ist keine Rede, sondern ich glaube, das war eine Testaufnahme. Weil das ist einfach so eine Art Gedicht oder so, was er da aufgesagt hat.
Ich höre noch mal gerade rein.
Schreibe alles mit Maß und Glücklichkeit. Nachsicht ist Arbeit. Dann aber auch das Leben. Und die Schuhe gibt gerade auch das Ding. Warte mit Vater für seinen Sohn.
Aber gut, dass er den Text noch mal rausgesucht hat. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Sehr gut. Sehr gute Kategorie. So, in diesem Sinne ist der Orden der Gastrosophen für heute. die Sitzung der Gastrosophen ist für heute beendet.
Ist beendet. Ich habe leider keinen Hammer hier.
ich freue mich auf nächste Woche. Hier an der gleichen Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Letzten Worte gehen wie immer an Ricky Rick und ich bin ganz schnell Tschüss und raus und winke. Tschüss.
Auch ich verabschiede mich so schnell wie machbar, damit wir jetzt nicht überziehen hier und sag bis nächste Woche, madet Jod und schwenkt der Hut.